Lass uns kurz einen Moment still werden. Guter Gott, danke, dass du uns an diesem Sonntag einlädst, dein Wort zu hören. Eine Wegweisung durch unser Leben hindurch, von der Geburt bis zum Tod und darüber hinaus in deine Gegenwart, in die Ewigkeit. So soll dein Wort unseres Fußes Leuchte sein, ein Licht auf unserem Weg. Tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Im Namen Jesu Christi, ihr Lieben, wisst ihr, welches der schönste Moment war in den ersten Wochen in Wittenberg, als ich dieses Studiensemester hatte und ich habe in Wittenberg ja gewohnt und habe dann eben auch diese Stadt entdeckt. Wisst ihr, was der schönste Moment war? Als ich nicht predigen musste, ich konnte sonntags tatsächlich liegen bleiben. Nein, ich bin natürlich. Was noch? Was war der schönste Moment? Als ich in Wittenberg meine Stadt bezog, als ich Kaufland gefunden habe. Mit dem Fahrrad erreichbar, mein Kaufland. Und ich ging da rein und es war wie zu Hause. Dieselben Regale in derselben Reihenfolge mit 80-90% denselben Produkten, einige natürlich ein bisschen ortsansässig nachsortiert, aber ansonsten mit meiner Gewürzgurkensorte, mit meiner Espressosorte an derselben Stelle im Kaffeeregal unten rechts, wo ich hingreifen konnte. Das war so großartig und mit dem Fahrrad erreichbar. Ich hatte ja kein Auto in diesen 4 Monaten. Es war ganz großes Kino. Es ist so, am liebsten habe ich es, dass sich bei mir im Supermarkt nichts ändert. Alles, was ich brauche, ist da, wo es sein soll. Wem geht das noch ähnlich? Das ist schon. Ich weiß nicht, ob das menschlich oder deutsch ist. Ich habe keine Ahnung. Das wissen aber auch die Verkaufsstrategen, dass wir so gestrickt sind, dass wir in unseren Lieblingssupermarkt gehen, fokussiert auf unsere Lieblingsprodukte und vielleicht mal links oder rechts gucken, aber ansonsten entsprechend greifen wir zu unseren Sachen in den Wagen rein und dann schieben wir da durch diese Gänge. Das wissen, wie gesagt, die Verkaufs- und Marketingstrategen und tun was? Sie bauen ab und zu um. Was eine Frechheit. Was für eine Unverschämtheit. Sogar die Waggons, die manchmal im Weg stehen, wo man denkt, hat das hier jemand vergessen? Nein, es ist Strategie, weil du gezwungen wirst, deinen Weg zu ändern. Selbst wenn irgendwelche Verkaufsschuber oder Schober mit irgendwelchen Produkten an der Seite stehen, wo du denkst, ach hier, das passt, wieso stehen denn jetzt hier Nudeln bei den Konserven? Also, das ist manchmal Blödheit, ja, je nachdem, wer da gearbeitet hat. Manchmal und häufig ist es einfach aber wirklich Strategie. Ab und zu mal umbauen, Container in den Weg stellen oder in den Gang, damit ich drumherum gehen muss, damit ich durcheinander komme, ins Stolpern gerate, wieder neu suchen muss. Denn es ist natürlich auch eine Chance, wenn alles so bleibt, wie es ist, sich nichts verändert, dann verschwinden die Dinge aus unserer Wahrnehmung. Wir sehen das nicht mehr, das Drumherum. Die Dinge werden unsichtbar. Wir sehen unser Produkt, fokussieren uns darauf, nehmen es und alles drumherum wird unsichtbar. Das kann man übrigens auch im Marketingbereich nochmal wahrnehmen bei der Plakatierung von Dingen. Oder bei Plakaten. Wenn man eine längere Zeit immer das Gleiche an immer derselben Stelle sieht, dann verschwindet das in der Wahrnehmung. Aufmerksam werde ich da, wo sich etwas ändert und ich zu einer neuen Sichtweise gezwungen werde. Eine andere Strategie, auch nachvollziehbar in jedem Supermarkt, könnt ihr ausprobieren, ist das Platzieren von Produkten auf Augenhöhe. Also das Gegenteil. Das eine kann ruhig in der Unsichtbarkeit verschwinden, das andere wird gegen Aufpreis in die Sichtbarkeit erhoben. Nach dem günstigeren, aber oft nicht weniger qualitativen, muss ich mich meistens bücken oder strecken. Deshalb zahlt der Lieferant für eine gute Mitnahme- und Wahrnehmungsplatzierung gerne auch mal was drauf. Ist das auch gut sichtbar? Kann man das gut erkennen? Steht das auch im Weg? Ist das auf Augenhöhe? Kann man das greifen? Also das eine, da droht etwas im Hintergrund der Wahrnehmung zu verschwinden und deswegen platziert man gerne mal Waggons in der Mitte zum Stolpern und drum rumlaufen. Und das andere ist ähnlich gestrickt, hat eine etwas leicht andere Ausrichtung. Das, was gesehen werden soll, wird in Augenhöhe gepackt. Und alles das, was vielleicht eben nicht ganz so augenfällig ist, dann eben nach unten oder nach oben. Darum geht es übrigens auch oft im Leben. Das Gute existiert manchmal unter dem Radar. Es ist aus unserer Wahrnehmung verschwunden, weil es so dazugehört und wir nur fixiert und fokussiert sind auf die 10 Dinge, die wir im Leben sonst so brauchen. Und das andere Gute nehmen wir nicht mehr wahr. Es existiert unter dem Radar, in den unteren Regalen, nicht im Griff und oft schon gar nicht auf Augenhöhe. Menschen verschwinden aus unserer Wahrnehmung, weil sie so dazugehören mit den guten Dingen, die sie tun und mit den guten Gaben, die sie haben und mit den tollen Persönlichkeiten, die sie haben, weil wir nicht mehr wahrnehmen, weil wir uns nicht mehr fokussieren auf das, was drumherum ist, sondern nur noch auf unsere 10 Begegnungen, auf die wir uns dann einstellen. Ich nehme mich auch selbst dann nicht mehr wahr in dem, was ich tue und was ich bin. Ich bin funktionalisiert, automatisiert im Wagenfahren durch die Regale und nehme mich selbst in dem, was ich brauche und was ich im Moment vielleicht gerade tatsächlich nötig habe, nicht wahr. Das erkennt man immer erst hinterher auf dem Einkaufszettel. Ach, habe ich vergessen. Diese Wahrnehmungsveränderungen und Selbsterkenntnisprozesse sind anstrengend, manchmal schmerzhaft und bleiben nie ohne Folgen. Das heißt, dieser Moment, in dem ich Kaufland in Wittenberg entdeckt habe und diese Erleichterung waren erkämpft mit 4 Wochen, in denen ich da rumgeirrt bin und gesagt habe, wie kaufe ich denn hier ein? Wo kriege ich denn all das her, was ich brauche? Wie mache ich das denn mit dem Fahrrad? Wie geht denn das hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Diese Verunsicherung, dieses Neuorientieren, das ist der Preis dafür, wenn ich etwas Neues entdecken darf. In dem Film Der Glanz der Unsichtbaren, den wir nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, Haus Witten, Kino und Kirche, euch zeigen wollen, mit anschließendem Gespräch im Café Amadeus, geht es genau darum. Menschen verschwinden im Hintergrund. Sie werden aus unserer Wahrnehmung herausgenommen. Sie sind nicht mehr zu erkennen. Sie erkennen sich auch oft selbst nicht mehr, nehmen sich nicht mehr wahr. Und in diesem Film erleben wir Menschen, schwerpunktmäßig Frauen, die die Chance bekommen, neu wahrgenommen zu werden und sich selbst neu wahrzunehmen und dem Leben eine neue Chance zu geben. Auf den ersten Blick mag es hauptsächlich um die nicht sesshaften, obdachlosen Frauen gehen, die in Tagesunterkünften oder auch Tag- und Nachtheimen versuchen, ihr Leben über die Runden zu bringen. Aber es geht auch um die Frauen, die ein Team bilden aus ehrenamtlichen Helferinnen und Sozialarbeiterinnen, die auch ihr Leben verlieren. Ihr eigenes Leben aus dem Blick verlieren, sich selbst aus dem Blick verlieren, verschwinden hinter ihrer Aufgabe, hinter ihrem Ziel, bis zur Selbstaufgabe. Sie kämpfen alle auf der Straße oder als Sozialarbeiterin, sie kämpfen alle um ihren Lebenssinn und ihre Existenz, um ihre Lebensgeschichte, um ihre Gaben und um ihre Würde. Darum kämpfen wir eigentlich auch, jeden Tag, vielleicht nicht immer so unter dramatischen Bedingungen, aber wenn wir ernst auf uns selbst schauen, ist es immer derselbe Kampf. Aussöhnen mit der eigenen Lebensgeschichte, was kann ich, was bin ich wert, wie viel Würde gebe ich mir selbst. Wenn wir heute an so einem Sonntag, den Christen Ewigkeitssonntag nennen, andere Totensonntag, auch auf unsere Lebensgeschichte schauen, in der wir Menschen verloren haben, loslassen mussten, dann gehört das auch dazu. Verschwinden die einfach irgendwann in der Vergangenheit und es wäre so, als sind sie nicht mehr da, als wären sie nie da gewesen oder bleiben sie für uns in der Erinnerung. Also es geht um Lebensgeschichte, um das, was ich kann und um die Würde, mein Gesicht. Es geht um die Helferinnen, die sich bis zur Selbstaufgabe kümmern und dann selbst zu verschwinden drohen und die Frauen auf der Straße, die das auf eine ganz eigene Art auch tun. Ich möchte euch einen kurzen Clip daraus vorstellen. Es geht um zwei Frauen. Julie ist eine Obdachlose auf der Straße und Audrey ist eine Helferin in einer Tageseinrichtung, die sich um obdachlose Frauen kümmert. Und die suchen sich selbst und gegenseitig. Julie und Audrey, die eine, die auf der Straße lebt, die sich versteckt, die sich schämt, die nicht gesehen werden möchte. Und Audrey, die mit einem Freund zusammenlebt und aber auch ihrem Bruder immer wieder signalisiert, dass sie Hilfe braucht und sich selbst aber nicht mehr wahrnimmt. Das kommt in einer Szene zum Ausdruck, in der Audrey mit ihrem Bruder in einem Bistro sitzt und sagt, sie hätte schon seit der Schulzeit immer dieselben Klamotten an und sie würde eigentlich nicht schlafen und sie hätte keine Gelegenheit mehr, überhaupt ein eigenes Leben zu führen. Darum geht's. Führe ich ein eigenes Leben? Schäme ich mich für das, was ich tue? Und wie bekomme ich eine eigene Lebensgeschichte? Wie stehe ich wieder zu meinen Gaben und zu dem, was ich bin und was ich kann und zu meiner Würde, die mir als Mensch von Gott verliehen wurde? Wie komme ich dahin? Biblische Geschichten sind voll von solchen Veränderungs- und Heilungsprozessen, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes begegnen an der sogenannten schönen Pforte einem Mann, der es sich in den unteren Regalen gut eingerichtet hatte. Und nun passiert Folgendes, und da kann nichts schiefgehen, weil es ist analog und Barbara Willig liest uns diese Geschichte vor. Das ist sehr schön.
Ich lese aus der Apostelgeschichte, das Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. An der schönen Pforte des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als Petrus und Johannes vorbeikamen, bat er sie um eine Gabe. Sie wandten sich ihm zu und Petrus sagte, sieh uns an. Er tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Geld habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf, du kannst jetzt gehen. Er fasste den Gelähmten bei der Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten dessen Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Dann folgte er Petrus und Johannes in den Tempel, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott. Alle Menschen dort sahen, wie er umherging und Gott dankte. Als sie in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie betroffen und ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war.
Petrus und Johannes gehen nicht achtlos an diesem Mann vorbei. Sie sehen seine traurigen Worte, die unerfüllte Erwartung, den müden Blick, vielleicht die Enttäuschung in den Augen, die Hilflosigkeit, das Angewiesensein auf Unterstützung, das ihn auch nervt. Petrus und Johannes sehen hin. Sie sehen genau hin, gehen eben nicht achtlos an ihm vorbei. Und das an der schönen Pforte. Dieses Stück hässliche Leben, das gescheiterte, das beeinträchtigte, das behinderte Leben an der schönen Pforte. Vielleicht mittlerweile, weil er schon sein ganzes Leben da sitzt, auch im Hintergrund verschwunden, unsichtbar geworden und muss neu gefunden werden, indem Menschen wie Petrus und Johannes hinsehen. Und das ist vielleicht das erste Der erste Teil des Wunders, das da passiert, sehen und gesehen werden. Und zwar aus und mit den Augen Gottes. Weil jeder, ob er an einer schönen Pforte sitzt oder bei sich alleine im Wohnzimmer oder auf einer Parkbank oder bei einem Gala-Dinner in einem Restaurant, ist es wert, gesehen zu werden. Mit seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte, seinen Gaben und seiner Würde. Mit seinen Problemen, seinen Handicaps, seinen Beeinträchtigungen, seinen Belastungen, vielleicht der Angst vor dem Verschwinden. Einen mit anderen Augen ansehen und sehen, was in ihm steckt. Die Augen aufmachen, das ist schon der erste Schritt zu einem Wunder. Aber dann kommt etwas in dieser Geschichte, das eine sehr wichtige Botschaft für uns hat. Die beiden fordern ihn nämlich auf, sieh uns an. Sieh uns an. Das heißt nicht nur, dass wir sehen, sondern dass wir wahrnehmen, dass wir gesehen werden. Dass wir angesehen sind. Nicht umsonst verbirgt sich das in diesem Wort, ansehen haben, heißt, dass wir angesehen werden. Und die beiden fordern auf, sieh uns an. Es entsteht eine Beziehung, eine Kommunikation, es entsteht ein Geschehen. Sie steigern eine Erwartungshaltung, auf alle Fälle schon mal seine Aufmerksamkeit. Sie holen ihn raus aus Lethargie, aus Verzweiflung, aus einem Kokon, aus einer Ich-Bezogenheit, aus einem Selbstmitleid möglicherweise sogar. Und fragen ihn, was willst du wirklich? Gold und Silber haben wir nicht. Oder möchtest du vielleicht doch deine Rolle weiterspielen? Die Rolle, die du so perfektioniert hast? Oder möchtest du doch noch eine andere Qualität von Leben haben? Doch ein bisschen Heil, Heilung, Heilserfahrung für Körper und Seele, fürs Herz, von innen heraus, etwas, das dann aber auch außen sichtbar wird. Sie holen ihn heraus aus dem Regal unten und heben ihn auf Augenhöhe. Sie gehen nicht durch die schöne Pforte, durch die Gänge der Supermärkte und nehmen sich das, was auf den ersten Blick zu erreichen ist, sondern sie stolpern über ihn. Sie lassen sich aus dem Weg schubsen durch eine Erfahrung, die auf sie zukommt. Sie begegnen ihm auf Augenhöhe, nicht abwertend, nicht vorurteilsgeladen, sondern mit Zuneigung, authentisch, ehrlich. Und vielleicht auch mit dem Bedürfnis, ihm mitzuteilen, du sollst nicht mehr einfach so vor dich hin vegetieren. Und dann, aber Gold und Silber haben wir nicht. Das ist ja das Erste, was immer kommt. Materielle Hilfe, das ist es. Es gibt den Satz, man hat immer 10% zu wenig. Du kannst Milliardär sein oder Hartz IV. Du wirst immer 10% zu wenig haben. Die meisten Menschen bei uns in Deutschland, wenn man sie fragen würde, sag mal, wenn du dir so einen Lottogewinn wünschen könntest oder irgendwas als Zubrot, was wäre denn so eine Summe? Und da sagen die meisten irgendwas zwischen 50 und 100.000. Mehr nicht. Die meisten sagen, also Millionär, das ist ja nur wieder Verantwortung und bei den Aktien und bei den Kursen und das ist dann wieder, nein, dann gibt es wieder einen Börsenkrach und dann gibt es wieder einen Bankencrash und nee, so. Oder aber, das ist auch typisch deutsch, so 3.000 Euro netto als Rente bis zum Schluss reicht. Ich muss nicht Milliarden haben, 3.000 Euro netto bis zum Schluss reicht. Die Menschen sind an dieser Stelle nicht so, aber eben materiell. Und jetzt kommen diese beiden und sagen, egal was du willst, Gold und Silber gibt es nicht. Kann das auch heißen, dass wir nicht immer das bekommen, was wir bitten, sondern das, was hilft? Und Gott nimmt Petrus und Johannes ohne Gold und Silber, ohne das Erbetene, nicht das, worauf man als erstes spekuliert, sondern etwas, was man braucht, um weiterzuleben. Etwas, was man braucht, um nicht weiter zu vegetieren, sondern zu leben. Was ich habe, das gebe ich dir, nämlich die Sicht Gottes auf dich. der das Potenzial in dir sieht, der sieht, dass da mehr ist nur als ein beeinträchtigter, behinderter Mann, der die Kraft zur Überwindung schenken kann, also nimm meine Hand und steh auf. Was können wir geben, wenn wir Menschen sehen, wenn wir einen anderen auf Augenhöhe begegnen? Wenn wir uns mal aus der Bahn werfen lassen durch die Waggons im Supermarkt und nicht unsere sturen Wege gehen, sondern in eine Begegnung herein. Was können wir geben? Gold, Silber? Uns freikaufen von dieser Begegnung? Oder vielleicht doch mehr? Ein Gebet, ein Blick, ein Handreichen, ein Hochholen? Menschenwürde, fragen, was kannst du? Fragen, was ist deine Lebensgeschichte? Wie ist das? Worum geht es bei dir? Zuwendung, den anderen sehen, vielleicht einen Moment der Geborgenheit und der Liebe, des Engagements und der Möglichkeit schenken und sich selber in dieses Geschenk mit hineinzunehmen. Denn man bekommt ja auch etwas. Das ist nämlich keine Einbahnstraße. Einander auf Augenhöhe begegnen heißt eben nicht, in einem vermeintlich seelsorglichen Mitleidsgefälle und nicht mit würdelosen Wohlstandsgefälligkeiten dem anderen zu begegnen. Das will kein Mensch. Denn auch Petrus und Johannes machen nämlich für sich eine lebensverändernde Erfahrung. Im Anschluss an das, was wir gerade gehört haben, sagt Petrus in einer Predigt: Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser wieder gehen kann? Nein, durch den Glauben an den Namen dessen, den ihr in Jesus seht und kennt, wurde er wieder stark gemacht. Es ist der Glaube an diesen Jesus von Nazareth, diesen Auferstandenen, der durch ihn gewirkt hat. Er hat ihm die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Die beiden machen eine Glaubenserfahrung, dass dieser Jesus wirklich ist. Und sie werden selbst gestärkt und bekommen neuen Mut zum Leben, den Petrus und Johannes auch für ihre weitere Lebensgeschichte gebraucht haben. Manchmal frage ich mich, was wohl aus den geheilten Menschen in den biblischen Geschichten geworden ist. In einer Geschichte wird es berichtet, das ist die mit den 10 Aussätzigen, wo Jesus sie alle heilt und ein einziger kommt zurück und alle anderen verstreuen sich wieder in ihre Lebensgeschichte hinein. Was wäre mit dem? Mögen sie auch geheilt werden? Sie finden sich ja nicht in einer geheilten Welt wieder. Sie werden auch alt und sterben. Derjenige, der an dieser schönen Pforte sein Leben lang den Lebensunterhalt durch Betteln verdient hat, muss auf einmal lernen zu arbeiten? Vielleicht saß er am nächsten Tag schon wieder dort und hielt die Hand auf, weil er nichts anderes gelernt hat. Ob er nun laufen kann oder nicht. Wenn ich nichts anderes gelernt habe, halte ich die Hand auf. Und das ist noch nicht einmal despektierlich zu verstehen. Wie viele andere saßen an der schönen Pforte neben ihm und haben nicht getanzt? Und doch ist dieser Moment, den Gott schenkt, nicht mehr aus der Lebensgeschichte dieses Mannes wegzudenken. Es gab einen Moment, in dem er aufblicken durfte, weil er angesehen wurde. Einen Moment, in dem er sich selbst neu wahrgenommen hat, im Miteinander mit einem Gegenüber. Einen Moment, in dem er aufgestanden ist, sein Gesicht gezeigt hat und getanzt hat. Für einen Moment war Gott Wirklichkeit und eine spürbare Kraft. Das kann alles verändern, auch wenn es das Leben danach weitergeht. Ich gehe Montag wieder bei Kaufland einkaufen und habe meine Liste und weiß, welche Produkte ich nehme. Aber vielleicht hat mich diese Idee, mal in die unteren Regale zu gucken, dieser eine Container, der mich aus der Bahn geworfen hat, auf eine neue Idee gebracht, auf eine neue Sichtweise, auf eine neue Perspektive, dass ich vielleicht auch mal den günstigen Fairtrade-Espresso daneben sehe der nicht auf Augenhöhe im Regal steht. Dass ich vielleicht auch mal nicht an der Käsetheke vorbei sofort zu den abgepackten Gouda-Packungen greife, sondern tatsächlich bei Kaufland meine Plastikschale nehme und sage, hier packen Sie mal den Käse und die Wurst direkt unverpackt da rein. Das geht nämlich. Man muss nur mal seine gewohnten Wege verlassen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was er hier erlebt. Das kannst du auf alle Ebenen heben. Aber es geht immer um das Gleiche. Neue Wege ausprobieren. Sich auf Augenhöhe mit Menschen beschäftigen, sich begegnen, wahrnehmen und neue Entdeckungen machen. Es geht um deine Lebensgeschichte, es geht um deine Gaben und es geht um deine Würde, um dein Gesicht, um deinen Gesichtsausdruck. Und das kann man diesem Mann nicht nehmen, egal was am Montag bei ihm im Leben wieder war. Und das ist bei jedem von uns so. Wir werden unser Leben im Alltag immer Schritt für Schritt weiterleben. Aber unsere Erfahrungen mit Gott, vielleicht in so einem Gottesdienst wie hier, in der Gebetserfahrung des Getröstetwerdens, weil man jemanden verloren hat und weil man Abschied nehmen musste. Vielleicht in der fröhlichen Erfahrung, weil man einem begegnet ist, mit dem man vorher nicht gerechnet hat. In einer Erfahrung eines biblischen Wortes, das mir ins Herz gesprochen hat. Das, was heute Morgen hier mit uns an diesem Ort passiert, das kann dir keiner mehr nehmen. Vielleicht kannst du innerlich ein paar Tanzschritte wagen. Vielleicht ist das hier deine schöne Pforte. Du trittst heraus aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit der Gegenwart Jesu. Das kann nämlich jeder von uns vertragen. Amen. Was das alles mit dem Glanz der Unsichtbaren zu tun hat, dazu lade ich, wie gesagt, am Donnerstag ein. Ihr werdet viele Elemente von dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 3 im Kinofilm wiederfinden und gerade auch das Gespräch hinterher im Café Amadeus kann nochmal dazu führen, dass wir diese beiden Elemente Predigt und biblische Geschichte und Gottesdienst und Film miteinander verbinden können.